willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Ich bin Chris.
Und ich bin Stefan. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
Stefan, ich muss sagen, die letzte Folge über Myanmar hat bei mir schon noch so ein bisschen nachgewirkt. Wie war das bei dir?
Ja, das ging mir nicht anders. Also ich hatte schon während der Aufnahme das Gefühl, dass hier eine sehr interessante und aber auch eine emotional aufwühlende Folge entsteht. Das fand ich einerseits gut, weil ich weiß, dass viele aus unserer Südostasien-Community sich für Myanmar interessieren und dass verlässliche Informationen in den letzten Jahren seit dem Militärputsch eher rar sind. Und dass es uns gelungen ist, da Informationen aus erster Hand zu bekommen, das fand ich ziemlich gut. Das ist die eine Seite. Auch, dass ich viel gehört habe, was ich selber noch nicht wusste. Aber auf der anderen Seite hat mich natürlich das, was dort gesagt wurde, ziemlich traurig gemacht. Also der Alltag der Menschen dort, die fehlenden Perspektiven und dass auch einfach kein Ende der Konflikte in Sicht ist.
Normalerweise sprechen wir ja oft über Orte, Essen, Inseln, Reiseplanung. Ich meine, das haben wir in diesem Fall zwar trotzdem in gewisser Weise gemacht, aber es ging dieses Mal ja ein bisschen mehr um die Verantwortung des Reisens, um Unsicherheit und darum, wie komplex Reisen auch einfach mal sein kann. Hat diese Folge deinen Blick auf Myanmar nochmal verändert?
Ja, das kann man schon sagen. Also ich hatte natürlich auch immer mal wieder überlegt, wann man da wieder hinfahren kann, aber nach den Berichten von Andrea, Marc und Jochen, also ist für mich zumindest klar, dass ich vorerst nicht nach Myanmar reisen werde. Also vor allem wegen des realen Risikos, dass ich durch mein Reisen andere in Gefahr bringe und aber auch zum Beispiel die Gefahr durch Minen, die mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst war. Aber dafür werde ich mit Faszination Südostasien in der nächsten Zeit dafür sorgen, dass wir uns noch mehr engagieren, um den Menschen vor Ort zu helfen. Wir arbeiten da ja schon länger mit der Hilfsorganisation Sonne International zusammen und das werden wir in Zukunft definitiv ausbauen.
Ja, also das mit den Minen, muss ich echt sagen, diese eine Geschichte, die Andrea erzählt hatte von dem Tuk-Tuk-Fahrer, von dem Taxifahrer, ja, der in den Feldweg gerauscht ist und so, die haben wir ja mehrfach erwähnt, aber das mit den Minen finde ich eigentlich einfach eine total krasse Sache, dass einfach Region oder ein Land nachhaltig erstmal auf Jahre ja zerstört wurde, Minen an dem Strand, also das finde ich klingt total surreal und finde ich schon absoluter Wahnsinn. Man hat aber, finde ich, in dieser Folge auch gemerkt, wie sehr das Reisen eben auch von äußeren Umständen beeinflusst wird, also in dem Fall Politik, die Infrastruktur, Sicherheit allgemein, also all diese Dinge entscheiden auf einmal darüber, ja, wie man ein Land erlebt oder ob man überhaupt reisen kann. War das vielleicht, also wie siehst du das, war das vielleicht sogar eine der schwierigsten oder die schwierigste Folge, die wir bisher aufgenommen haben?
Ja, definitiv. Also bisher waren die Folgen ja darauf ausgelegt, Reiselust auf Südostasien zu wecken. Und das Schwierigste war die Entscheidung, ob man lieber nach A oder nach B reist. Also sozusagen die Wahl zwischen Erdbeer- und Himbeereis. Und das war jetzt einfach mal ein ganz anderes Thema.
Ja, und es ging ja im Grunde auch die ganze Zeit darum, um die Frage, kann man, darf man, soll man nach Myanmar reisen? Ich denke, die Antworten haben wir in der Folge schon ja gegeben. Ich glaube, deine Tendenz ist auch schon zu erahnen. Aber was ist dein Fazit dazu?
Ja, ganz offensichtlich. Also man kann und man darf. Aber man sollte es meines Erachtens nicht. Also zumindest nicht, um Urlaub zu machen. Wer jetzt zum Beispiel im Rahmen einer Hilfsorganisation oder beruflich nach in das Land reist, dann ist es machbar. Aber man sollte sich vor den Reisen darüber bewusst sein, dass es Risiken gibt.
Ja. Also die Risiken oder die Unsicherheit des Reisens, Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Was beschäftigt Menschen, bevor sie eine Reise antreten? Und irgendwie passt das auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Ja, wir sprechen über Gesundheit und Versicherung. Ich denke, ein absolut notwendiges Thema, wenn es auf den ersten Blick vielleicht auch erstmal gar nicht so spannend klingt, aber es ist sehr, sehr wichtig, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, auf was musst du achten, bevor du nach Südostasien reist, wenn uns Fragen zu Ländern und Zielen in Südostasien erreichen über unseren Blog, über Social-Media-Kanäle, per E-Mail, ist häufig eine davon, wie ist es denn mit der jeweiligen medizinischen Versorgung im Land? Auch im persönlichen Umfeld bei mir ist das gerade immer wieder so ein Thema, was Leute umtreibt, gerade Familien, die mit Kindern reisen wollen. Ja, die wollen da einfach irgendwo abgesichert sein. Wie ist das mit dir? Hattest du bereits Erfahrungen mit Krankenhäusern, Ärzten in Südostasien?
Ja, also da ist im Laufe der Jahre schon einiges zusammengekommen. Aber zum Glück war da nie etwas Ernstes dabei. Also das waren meist nur Kleinigkeiten. Also vom Splitter im Fuß, der entfernt werden musste, bis zur Mittelohrentzündung. Also alles Sachen, die im Grunde auch hier zu Hause hätten passieren können. Und im Hinblick auf die medizinische Versorgung habe ich da die unterschiedlichsten Dinge erlebt. Also einerseits hochmoderne Kliniken mit erstklassigem Service, die schon fast so im Stil eines Luxushotels rüberkamen, bis hin zu einer kleinen Arztpraxis, wo der Arzt mich dann gefragt hat, ob ich ihm meine Taschenlampe leihen kann, damit er meiner Begleitung in den Hals schauen kann. Also da waren die unterschiedlichsten Sachen dabei. Wie sah es bei dir aus?
Ja, ich sag mal, seit wir Kinder haben, gehört Besuch beim Arzt mittlerweile fast zum guten Ton. Und wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass mein Sohn ein eitriges Ohr hatte und wir das in Bangkok einfach mal abchecken wollten. Wir waren dann im Bangkok Hospital und ich muss echt sagen, der Service dort war unglaublich gut. Also ich habe mich da wahrscheinlich besser aufgehoben gefühlt als in einem regionalen Krankenhaus hier in Deutschland, muss ich echt sagen. Letzten Sommer hatten wir dann nochmal ein Arztbesuch, das war auf Koh Lanta und zwar wegen einer Gehörgangsentzündung. Also wir haben es irgendwie ein bisschen mit den Ohren. Ja, das war ein bisschen intensiver, weil meiner Tochter da Blut genommen wurde. Und dadurch, dass wir vorher in Laos waren und ja, wollten sie einfach gewisse Dinge ausschließen, haben Blut genommen, um eben Dengue auszuschließen. Und aber im Grunde war das auch voll okay. Also wir haben bisher immer nur gute Erfahrungen gemacht und wurden da wirklich bisher top versorgt. Ja, das sind halt die Themen so auf Reisen, das passiert. Ich meine, das hat man hier auch, wenn du zu Hause bist, gibt es auch immer mal wieder was, gerade bei Kindern. Und ich denke, es ist wichtig und gut zu wissen, wie man sich verhält, wenn man unterwegs ist. Und da beginnt aber die Vorbereitung irgendwie schon. Ja, bei der Planung. Also das Thema Gesundheit auf Reisen beginnt bereits mit der Planung der Reise. Wie ist das bei dir? Wie ernst nimmst du diesen Aspekt bei der Reisevorbereitung?
Vielleicht kurz noch, auch noch eine Anmerkung, wo du gerade gesagt hast, also mit Kindern ist das Thema deutlich weiter oben auf der Tagesordnung. Das stimmt vor allem, wenn Kinder noch in so einem Alter sind, wo sie nicht wirklich sagen können, wie es ihnen geht. Da ist ja manchmal ganz schlimm und kurz danach ist es dann gar nicht mehr schlimm. Und wir waren mal auf Koh Lanta mit meinem Sohn in so einer kleinen Klinik und haben sie halt auch Blut abgenommen, wie bei deinem Kind. Und dann sagten sie, es sei vermutlich eine Tropenkrankheit, also wirklich Schweißausbrüche. Oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann wurde uns eine Verlegung ins Bangkok Hospital auf Phuket empfohlen. Und das Bangkok Hospital ist ja in Thailand ziemlich bekannt und hat auch einen sehr guten Ruf. Und dann wurde ein Transport mit dem Krankenwagen organisiert. Also das sind etwa 4 Stunden Fahrt. Und dann wurden 2 Krankenwagen geordert. Ein Krankenwagen, der uns von Koh Lanta bis etwas weiter nördlich von Krabi bringt. Und dort wartete ein anderer Krankenwagen, der uns dann nach Phuket gebracht hat. Das war alles mega aufregend. Mein Sohn fand es spannend. Uns ging es ganz schlecht und dann kamen wir halt an in dem Krankenhaus und nach einer halben Stunde sagte die Ärztin, sie wüsste jetzt nicht, was die Kolleginnen und Kollegen auf Koh Lanta herausgefunden hätte, aber das wäre alles gar nichts und ja, am nächsten Tag war er auch wieder fit und wir waren froh, dass wir eine Reisekrankenversicherung hatten und die 1000 Euro für den Krankenwagentransport bezahlt wurden. Naja, aber deine eigentliche Frage, wie ernst ich das nehme mit der Planung. Also, offen gestanden gehöre ich eher schon zum Team Vorsicht. Also ich informiere mich immer recht ausführlich, bevor ich zum ersten Mal in ein Land reise. Also ob es dort besondere Risiken gibt, worauf man achten muss. Und da waren mir in der Vergangenheit eigentlich immer die Reiseführer eine ganz gute Hilfe, weil das dort relativ unaufgeregt alles dargestellt wurde. Aber man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist schon heftig. Also wenn man das alles so gebündelt zum ersten Mal liest, denkt man, um Gottes Willen, da fahre ich auf keinen Fall hin. Hm. Aber 95% der Sachen, über die dort berichtet wird, betreffen touristische Reisen überhaupt nicht. Wenn man irgendwie in der Zivilisation ist und nicht tief im Dschungel, wo irgendwelche Tierarten unterwegs sind, die vielleicht noch gar nicht entdeckt wurden. Genau. Und darüber hinaus ist das Thema Reisekrankenversicherung absolut wichtig. Also ich habe ja gerade schon das Beispiel geschildert mit dem Krankentransport, der dann uns viel Geld gespart hat, also dass wir da versichert waren. Und was die Impfungen angeht, da halte ich mich im Grunde immer an die Empfehlungen der Tropeninstitute, die auch immer genau beraten können, was für eine Art von Reise machen wir überhaupt und in welche Orte geht es, und dann die entsprechenden Tipps geben. Und dann natürlich auch die Reiseapotheke, also da habe ich immer so eine Grundausstattung. Im Laufe der Jahre ist die immer kleiner geworden, aber es gibt sicher viele Reisende, die noch weniger dabei haben. Also offen gestanden habe ich die meisten Sachen in meiner Reiseapotheke selber nie gebraucht, also abgesehen vielleicht mal von Paracetamol oder ein, zwei Cremes. Aber dafür haben in all den Jahren viele andere Reisende, aus demselben Hotel waren oder am selben Hostel waren, davon profitiert, dass die gefragt haben, ob jemand zufällig Verbandszeug, Allergiemittel, Durchfallmittel oder so dabei hat. Da konnte ich, glaube ich, im Laufe der Zeit öfter helfen, als ich selber gebraucht hätte.
Wir wollen das heute mal in Ruhe sortieren. Wir sprechen über Versicherungen, Reiseapotheke und Impfungen und über alles, was es bei der medizinischen Vorsorge vor und während einer Reise zu beachten gibt. Dabei sprechen wir mit Dr. Hans-Martin Orth. Er ist Infektiologe, Tropenmediziner und Arzt in der Tropenmedizin des Uniklinikums in Düsseldorf. Und dabei ist auch Jessica Heusmann von der Hanse-Merkur-Versicherung. Sie ist Expertin für alles rund um Reiseversicherungen. Bevor wir jetzt starten, noch ein kurzer Hinweis. Ursprünglich wollten wir das Thema Reisen und Gesundheit eigentlich in einer einzigen Folge unterbringen. Beim Aufnehmen haben wir dann aber gemerkt, wie viele spannende Themen und praktische Infos da zusammenkommen und dass das Ganze wahrscheinlich deutlich zu lang für nur eine Episode geworden wäre. Deshalb haben wir uns entschieden, die Folge zu splitten. Heute hört ihr also erstmal nur den ersten Teil rund um Gesundheitsvorsorge, Impfungen und Reiseapotheke. Das Gespräch mit Jessica von der Hanse Merkur zum Thema Reisekrankenversicherung und medizinische Versorgung unterwegs veröffentlichen wir dann nächste Woche als zweiten Teil. Und damit steigen wir jetzt direkt ein in den ersten Part unserer Gesundheitsdoppelfolge, gemeinsam mit unserem ersten Gast und ganz vielen praktischen Tipps rund um Impfungen, Reisevorbereitung und Gesundheit. Viel Spaß damit!
Und da haben wir als Gast heute Dr. Hans-Martin Orth von der Oberarzt von der Tropenmedizin der Uni Düsseldorf. Herr Dr. Orth, wollen Sie sich vielleicht mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Hans-Martin Orth. Ich bin seit etwas über 10 Jahren hier an der Uniklinik Düsseldorf in der Tropenmedizin tätig. Habe so ein bisschen Facharztbezeichnung gesammelt, bin nicht nur Tropenmediziner, sondern auch Internist und Infektiologe.
Wir wollen uns heute mal ein Thema widmen, das ja alle Reisenden betrifft, die nach Südostasien reisen. Und da kommen wahrscheinlich Leute mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen zu Ihnen. Die einen unterschätzen die Risiken vielleicht völlig, dann ist ja schon mal gut, wenn sie zu Ihnen kommen. Und die anderen haben vielleicht viel zu viel Respekt vor der Region und sind vielleicht ein bisschen ängstlich. Was wäre denn da so aus Ihrer Sicht die gesunde Mitte?
Ja, sagen wir so, diejenigen, die das Risiko vollständig vernachlässigen, die kommen erst gar nicht zu uns. Die sehen wir dann teilweise, wenn sie wieder zurückgekommen sind mit irgendwelchen Erkrankungen. In den anderen Fällen muss man sagen, die meisten haben schon eigentlich eine relativ gesunde Vorstellung davon, auf was sie sich einlassen. Für manche ist es dann die erste Fernreise und da holt man dann ein bisschen weiter aus und versucht dann eben auch ein bisschen detaillierter die Risiken einzuordnen und den Leuten klar zu machen, dass man, wenn man auf ein paar Dinge achtet, dann kein allzu großes Risiko eingeht. Und bei anderen, andere sind halt wirklich Reiseprofis, die eigentlich hingekommen und sagen, ich brauche die und die Impfauffrischung und je nach Reiseziel vielleicht eine Malaria-Prophylaxe und die eigentlich schon selber relativ gut wissen, was da los ist. Und da findet man dann halt irgendwo immer Anknüpfungspunkte, wo man berät und das Ganze ein bisschen einordnet.
Und es ist ja so, dass wir von Südostasien als Region sprechen, aber eine tropenmedizinische Beratung ist ja auch deshalb sinnvoll, weil sich die Länder schon ein bisschen unterscheiden. Kann man das denn kategorisieren? Ist Malaysia und Thailand, Indonesien, Singapur, wo sind da die Unterschiede, wo sind da die Gemeinsamkeiten?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die Krankheiten, die in dem einen Land vorkommen, kommen fast immer auch im anderen Land vor. Insgesamt ist es schon so, dass es vergleichsweise homogen ist in Südostasien, zumindest wenn man es vergleicht mit Südamerika und Afrika, wo dann teilweise wirklich ganz andere Krankheiten vorkommen, die in Asien nicht vorkommen. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich Unterschiede und das kann man relativ einfach an der Infrastruktur und dem Entwicklungsstand der einzelnen Länder festmachen. Singapur zum Beispiel hat eine exzellente medizinische Versorgung, teilweise besser als bei uns und die Infektionskrankheiten spielen da zum Beispiel gar nicht so eine große Rolle wie in vielen anderen Ländern. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Malaria anguckt, die kommt da gar nicht vor. In anderen Ländern in Südostasien ist es dann eben teilweise so, dass es auch nicht im ganzen Land, aber in Regionen dann ein hohes Malaria-Risiko gibt. Insgesamt muss man sagen, ist die Malaria in Asien auf dem Rückzug. Aber es gibt dann immer noch mal wieder andere Sachen, wo dann auf einmal die Fallzahlen an Denguefieber, an Chikungunya und verschiedenen anderen Krankheiten mal wieder ansteigen. Und es gibt durchaus auch Denguefieber in Singapur, aber es ist vergleichsweise deutlich seltener als zum Beispiel in Thailand oder Indonesien.
Und es ist ja so, also zumindest vor Corona war es ja so, dass Leute, die dann zum ersten Mal eine Fernreise gemacht haben, war oft die erste Frage, wo ist überhaupt mein Impfausweis? Weil viele ja das gelbe Heftchen seit Jahren nicht mehr benötigt haben oder gebraucht haben. Jetzt kommen die hier hin, es müssen vielleicht alte Impfungen aufgefrischt werden, neue kommen vielleicht hinzu. Was ist denn so ein idealer Zeitraum? Wie viele Wochen oder Monate vor einer Reise sollte man bei Ihnen vorbeikommen?
Das kommt letztlich ganz darauf an. Wenn natürlich jetzt die Grundimmunisierung fehlen, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Aber letztlich muss man sagen, auch wenn man jetzt spontan für eine Reise plant und die vielleicht dann schon irgendwann in 2 Wochen stattfindet, dann ist es für viele Dinge immer noch nicht zu spät. Also auch wirklich Tage vor der Reise ist es immer noch sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen. Und da kann man viele Dinge dann noch nachholen. Idealerweise gibt wenige Ausnahmen. Denguefieber zum Beispiel sollte man früher anfangen, wenn die Impfung dann erforderlich ist. Aber in den meisten Fällen reicht es, wenn man einen Monat vorher mit den Impfungen anfängt. Es kann dann natürlich immer mal ein bisschen knapp werden. Man sollte nach Möglichkeit Impfungen nicht durchführen, wenn man jetzt wegen schwerer Erkrankung hat. Sowas kann einem immer dazwischen kommen und deswegen so ein bisschen Puffer einplanen sollte man. Deswegen mindestens einen Monat, besser 2 Monate. Wesentlich früher muss man in der Regel nicht anfangen.
Gibt es denn Impfungen, die für Südostasien jetzt, sag ich mal, unverzichtbar sind? Und welche gibt es, die dann doch eher sehr stark vom Reisestil abhängen?
Also unverzichtbar sind relativ wenig Impfungen. Das sind natürlich die Routineimpfungen, die man auch hier in Deutschland machen würde. Tetanus, Diphtherie und falls noch nicht vollständig Polio, Keuchhusten, Masern und Röteln. Das haben die meisten Menschen allerdings, die auf Reisen aufbrechen. Die Tetanusimpfung muss dann gelegentlich doch mal aufgefrischt werden, weil sie dann doch länger als 10 Jahre zurückliegt. Passiert schnell. Und gerade wenn der Impfpass weg ist, dann wird man die im Zweifelsfall einfach nochmal machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten als Reiseimpfung, die hier in Mitteleuropa kein Standard ist, würde ich immer sagen, gehört die Hepatitis A-Impfung dazu. Die Hepatitis A ist eine Krankheit, die durch Nahrungsmittel übertragen wird. Die wird weltweit seltener, aber in vielen Ländern in Südostasien kommt sie eben doch noch vergleichsweise häufig vor, wird übertragen durch Nahrungsmittel und jetzt 2-3 Wochen Reisen ohne frische Nahrungsmittel ist keine echte Option. Also man kann theoretisch da 3 Wochen lang von Konserven leben, aber empfehlen würde ich das niemandem. Sagen wir mal, verzichte man doch auf viel Reisegefühl, auch wenn man da nicht die lokalen Speisen probiert. Aber die Hepatitis A-Impfung sollte man dann auf jeden Fall haben. Die muss einmal gemacht werden und das ist zum Beispiel eine, die kann man theoretisch noch am Abflugtag machen. Das Spannende bei der Hepatitis A ist, die Inkubationszeit ist mindestens 2 Wochen. Die Impfung wird aber nach spätestens 10 Tagen, so dass man rein theoretisch die wirklich am Abflugtag noch machen kann. Empfehlen würde ich das nicht. Die sollte man auch rechtzeitig vorher machen, aber das ist zum Beispiel eine, die man auf jeden Fall machen sollte. Und eigentlich kann man schon fast sagen, alles Weitere hängt dann von den Reisebedingungen ab. Das ist dann vielfach, wenn man, sagen wir mal, zum ersten Mal vielleicht nach Asien reist und sich mal Singapur angucken möchte und dann vielleicht noch eine Woche Phuket Erholungsurlaub machen möchte, dann braucht man eigentlich nicht viel mehr als hier bei DSA-Impfung. Wenn man jetzt im Rucksack 4 Wochen unterwegs ist und dann ein bisschen tiefer eintaucht, dann kommen natürlich je nach Reisebedingungen, auch nach konkreten Reisezielen, dann doch unter Umständen noch eine ganze Menge weitere Impfungen dazu.
Wie sieht es mit der Tollwutimpfung aus? Die scheuen ja manche Reisende, weil sie aus 3 einzelnen Impfungen besteht. Und auf der anderen Seite, wer schon mal Südostasien war, kennt die vielen Straßenhunde, kennt die vielen Affen, die oft den Respekt auch vor den Menschen verloren haben, weil sie gefüttert werden. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also grundsätzlich muss man sagen, es wird kontrovers diskutiert, ob man überhaupt 3 Impfungen braucht. Die WHO sagt, es reichen 2. In Deutschland sagen die Empfehlungen in der Regel noch, dass man noch die 3. Impfung machen sollte. Auch da, sagen wir mal, wird die Unterstützung für die 3. Impfung etwas weniger. Je nach Hersteller steht dann auch in der Packungsbeilage drin, dass 2 reichen können. Nichtsdestotrotz, eine Grundimmunisierung sollte man machen, wenn man wirklich enge Berührungspunkte zu Tieren annimmt. Das ist natürlich nicht in 5-Sterne-Resort, was man nicht verlässt, der Fall. Aber wenn man jetzt wirklich im Rucksack von Straßen unterwegs ist, haben Sie völlig recht, da gibt es viele Hunde. Die Affen sind weniger das Problem. Letztlich ist es so, Tollwut wird in weit über 90% der Fälle durch Hundebisse übertragen auf den Menschen. Das Problem an der Sache ist allerdings, ist an jedes Säugetier Tollwut übertragen. Und wenn man jetzt von einer Katze oder vom Affen gebissen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit zwar unter Umständen sehr, sehr gering, dass das Tier Tollwut hat. Wenn man aber die Tollwut bekommt und nicht rechtzeitig reagiert, bevor die Krankheit ausbricht, dann ist die Tollwut fast immer tödlich. Deswegen gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine ist, grundsätzlich vorab die Impfung durchführen und Immunisierung. Auch dann wird empfohlen, im Fall eines Tierbisses noch 2 Auffrischimpfungen zu machen, um sicher zu verhindern, dass die Krankheit ausbricht. Die andere Möglichkeit ist, hinreisen, aufpassen. Und wenn man jetzt wirklich davon Abstand nimmt, jeden Straßenhund zu streicheln oder die Affen zu füttern, dann schafft man das in der Regel auch ohne Tierbiss. Wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zum Tierbiss kommt, kann man dann immer noch verhindern, dass die Tollwut ausbricht. Die Tollwut ist auch eine Krankheit, die eine sehr lange Inkubationszeit hat. Und da hat man dann prinzipiell die Möglichkeit, direkt nach dem Tierbiss anzufangen mit Impfungen. Je nach Land sind die Empfehlungen da etwas unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass man über 4 Wochen 4 oder 5 Impfungen macht und beim tiefen Biss zusätzlich noch eine Antikörperspritze verabreicht. Da werden die Antikörper direkt in die Wunde gespritzt. Die sollen dann möglichst viele von den Tollwutviren neutralisieren, bevor sie sich im Körper weiter verbreiten. Und das funktioniert und viele asiatische Länder halten auch die Impfungen und auch die Antikörper vor. In Thailand klappt das zum Beispiel exzellent. Die haben eine gute medizinische Versorgung, auch ein dichtes Netz an geeigneten Krankenhäusern. Da klappt das in der Regel. Und das ist natürlich ein bisschen anders, wenn man jetzt irgendwie wirklich Länder bereist wie Laos, Myanmar, wo die Infrastruktur dann nicht so gut ist, wo vielleicht auch politische und anderweitige Krisen ein Problem darstellen. Da darf man nicht damit rechnen, dass man überall den Impfstoff bekommt. Und da sollte man sich dann durchaus überlegen, ob man die Impfung vorher machen möchte. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Mittlerweile geht man davon aus, wenn die Tollwut-Grundimmunisierung einmal erledigt ist, dass die dann auch ein Leben lang hält. Sodass, wenn man jetzt wirklich plant, regelmäßig nach Asien oder letztlich auch nach Afrika, weniger Südamerika, da ist die Tollwut doch relativ selten geworden, aber wenn man plant, doch regelmäßig Fernreisen zu machen, dann ist es daher in der Regel sinnvoll, einfach irgendwann mal die Impfung zu machen und dann ist er erledigt und dann reist man auch etwas unbeschwerter.
Das heißt aber, egal ob man geimpft ist oder nicht, sollte man im Falle eines Bisses einen Arzt aufsuchen.
Das sollte man immer machen, denn durch so ein Tierbiss droht ja nicht nur Tollwut, da können auch Bakterien in die Wunde eindringen und zu schweren Infektionen führen. Tetanus ist immer ein Thema, gerade wenn die Impfung dann eben doch vielleicht länger zurückliegt, dann muss die nach so einer Verletzung nicht nur eine Bissverletzung, sondern letztlich auch eine andere Verletzung aufgefrischt werden. Es ist wahrscheinlich immer gut, da eine Ärztin oder einen Arzt drauf gucken zu lassen und zu entscheiden, wie man da weiter vorgehen muss.
Andere Krankheit, japanische Enzephalitis, die ist ja in den letzten Jahren auch häufiger bei den Impfempfehlungen dabei. Was hat es damit auf sich?
Ja, man muss ehrlicherweise sogar sagen, da sind die Impfempfehlungen mittlerweile wieder etwas zurückhaltender geworden. Das ist eine Krankheit, die fast ausschließlich in Asien vorkommt. In den vergangenen Jahren gab es einzelne Fälle auch in Australien. Und das ist schon eine ganz besondere Krankheit. Das ist bei Reisenden eine extrem seltene Krankheit. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Die Krankheit wird von Mücken übertragen, und zwar einer ganz besonderen Art Mücke, die fast ausschließlich in Reisfeldern lebt. Und wenn man jetzt nicht in der Nähe der Reisfelder ist, hat man damit schon mal ein deutlich geringeres Risiko. Dann kommt dazu, die Mücke ist nachtaktiv, wird also wirklich nur in der Dämmerung aktiv. Da kann man dann auch mal tagsüber eine Wanderung durchs Reisfeld machen und will dieser Mücke nicht begegnen. Und dann kommt auch, sind die besonders aktiv in der Regenzeit. Das heißt, wenn man in der Trockenzeit unterwegs ist, das Risiko dann auch nochmal deutlich geringer. Es gibt Zahlen, die man vielleicht nicht hundertprozentig für wahre Münze nehmen darf, aber es gibt Zahlen, die besagen, dass einer von 1 Million Asienreisenden erkrankt. Da wird es eine hohe Dunkelziffer geben, weil ein großer Teil derjenigen, die infiziert werden, entweder gar keine oder nur sehr milde Symptome erfahren und letztlich dann gar nicht merken, dass es eine japanische Enzephalitis ist. Es gibt aber eben das Vollbild dieser Erkrankung und das ist dann wirklich eine sehr schwere Krankheit. Das ist eine Nervenentzündung, die gravierende Hirnschäden machen kann, die tödlich sein kann und die auch, wenn man es überlebt, dann Folgeschäden nach sich ziehen kann. Und deswegen wird da in der Regel so ein bisschen abgewogen, dass man sagt, wer ein besonders hohes Risiko hat, dieser Mücke zu begegnen und diese Infektion zu bekommen, der sollte sich auch impfen lassen. Und man hat so ein bisschen willkürlich in den Empfehlungen in Deutschland gesagt, die Grenze ist bei 4 Wochen erreicht. Aber auch da muss man natürlich ganz klar sagen, wer jetzt 4 Wochen in Singapur verbringt, wo es keine Reisfelder gibt, der hat kein Risiko. Wenn man aber jetzt dann doch auch vielleicht nur 2 Wochen in Thailand ist und da aber im Reisfeld oder nebenan zeltet, der sollte sich durchaus überlegen, ob die Impfung für ihn sinnvoll sein kann. Das heißt, das ist nichts, was man so ohne weiteres in der Tabelle nachgucken kann. Da muss man dann wirklich mit den Reisenden sprechen und sagen, was ist genau geplant und ob das dann sinnvoll ist. Die Impfung hält anders als die Tollwut-Impfung nicht ein Leben lang, sondern nach der Bundimmunisierung, die aus 2 Impfungen besteht, dann erstmal nur für 2 Jahre. Wenn man sie dann zeitgleich auffrischt, dann hält sie immerhin für 10 Jahre, sodass auch da bei Vielreisenden, auch wenn die Reisen an sich vielleicht gar nicht so ein hohes Risiko mit sich bringen oder kürzer sind, dass man da dann eben durchaus überlegen darf, ob die Impfung auch auf lange Sicht dann sinnvoll sein kann. Ist allerdings eine sehr teure Impfung, das muss man auch dazu sagen. Und nicht alle Krankenkassen überlegen das.
Jetzt hatten wir gerade die Mücke erwähnt, die die Krankheit überträgt, womit wir so ein bisschen beim nächsten Themenbereich wären. Und ich hatte das Gefühl, dass Malaria zu Zeiten, als ich begonnen habe, nach Südostasien zu reisen, was ist mittlerweile auch schon ja, über 20 Jahre her ist, noch deutlich mehr Thema war, als es heute das ist.
Ja, das kann man bestätigen. Also das ist tatsächlich so. Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit bis 2050 die Malaria auszurotten und zu den nächsten großen Regionen, für die das Ziel avisiert ist, sind tatsächlich Südamerika und Asien. Und da macht man noch große Fortschritte. Also auch als ich in der Tropenmedizin angefangen habe, gibt es ja überall die Karten, wo dann eben ja rot eingefärbt ist, wo das Risiko für die Malaria sehr hoch ist. Und diese roten Flecken, die werden in Asien eigentlich immer kleiner. Und das kann man schon ganz gut beobachten, sodass eine Malaria-Prophylaxe für Asien nur noch in seltenen Fällen dringend empfohlen wird. In den anderen Fällen ist es in der Regel so, dass man auch nicht mehr wie früher dann diese Notfall-Selbsttherapie dabei haben sollte, sondern da wird dann einfach empfohlen, sich gut vor Mücken zu schützen. Und wenn man krank wird und die Symptome mit einer Malaria vereinbar wären, dass man dann einfach ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus geht und abklärt, ob das eine Malaria ist. Wenn ja, dann haben die da auch die Medikamente und dann können wir das behandeln. Aber wir sehen im Prinzip so, wie es auch weltweit der Fall ist, 95% der Malaria-Fälle, die wir sehen, sind aus Afrika. Auch angesichts der Tatsache, dass Menschen viel häufiger nach Asien verreisen als nach Afrika, sehen wir aus Asien fast keine Malaria-Fälle mehr.
Ganz anders sieht es ja dafür mit Dengue aus, was sich ja deutlich ausbreitet in Südostasien.
Ja, man weiß gar nicht so genau, ob sich das wirklich ausbreitet oder ob es einfach häufiger diagnostiziert wird. Es war eigentlich immer da. Das Bewusstsein für Dengue ist ein bisschen gestiegen. Aber da ist es schon so, Dengue sehen wir relativ selten aus Afrika. Das passt dann eben auch relativ gut zum Reiseverhalten der Deutschen, der Europäer, wo eben viele Fernreisen nach Asien angetreten werden, etwas weniger nach Süd- und Mittelamerika und noch deutlich seltener nach Afrika. Wir sehen wirklich viele Dengue-Fälle aus Asien und da muss man also ein bisschen aufpassen. Das ist von der Symptomatik dann unter Umständen auch ähnlich wie eine Malaria und das ist mit ein Grund, weswegen diese Notfall-Selbsttherapie nicht mehr empfohlen wird, weil die Notfall-Selbsttherapie, die hat ja den Zweck, dass wenn eine Malaria auftritt, dass man sie dann eben zügig behandelt, im Zweifelsfall ohne ärztliche Rücksprache. Und wenn man aber dann stattdessen ein Dengue-Fieber hat und denkt, es könnte eine Malaria sein, dann bringen die Tabletten natürlich nichts, außer vielleicht Nebenwirkungen.
Was sind denn so die klassischen Symptome von Dengue und Malaria?
Grundsätzlich gehört immer Fieber dazu und ein allgemeines Krankheitsgefühl. Und dann dauert das gelegentlich 1-2 Tage, bis man so ein bisschen mehr differenzieren kann, was das eine oder was das andere sein könnte. Beim Dengue-Fieber entwickelt man häufig, nicht immer, aber doch relativ häufig, dann noch einen Hautausschlag, der anfangs noch so punktförmig ist, dann allerdings nach relativ kurzer Zeit ähnlich aussieht, als wenn man am ganzen Körper einen Sonnenbrand hätte. Also eine Hautrötung am ganzen Körper kann manchmal juckend oder brennend sein, ist nicht immer der Fall. Was als typisch bezeichnet wird für Dengue, ist Knochen-Muskelschmerzen. Und was auch relativ häufig vorkommt, ist Schmerzen so um die Augen oder hinter den Augen herum. Gerade wenn man die Augen mal zur Seite oder nach oben dreht, dass dann unheimliche Schmerzen im Bereich der Augen auftreten. Aber auch das ist nicht charakteristisch und ausschließlich bei Dengue der Fall. Da gibt es noch ähnliche Erreger, das Zika-Virus zum Beispiel, Chikungunya, die sehr ähnliche Symptome verursachen können, einschließlich auch dem Hautausschlag, sodass man letztlich sicher die Krankheit nur feststellen kann, wenn man das Blut darauf testet.
Wie ist denn da die Inkubationszeit? Das heißt, wie lange können die Krankheiten noch auftreten, weil das ja auch, sag ich mal, relevant sein kann, wenn man zurückkommt aus Südostasien, man reist gesund nach Hause und dann geht es nach ein paar Tagen los?
Das kann durchaus noch passieren. Also Inkubationszeiten bei den meisten Virusinfektionen, die durch Mücken übertragen werden, liegt bei wenigen Tagen, aber im Extremfall kann das mal bis zu 14 Tage sein. Man kann relativ sicher sagen, dass wenn es länger als 2 Wochen nach der Reise beginnt, dass es dann kein Dengue, kein Zika, kein Chikungunya mehr ist. Bei der Malaria kann das teilweise mal später auftreten, im Extremfall auch noch Monate danach. Und dann gibt es noch so ein paar seltene Erkrankten, die auch später auftreten können. Aber bei diesen klassischen Virusinfektionen, die durch Mücken übertragen werden, da kann man glücklicherweise relativ gut sagen, dass wenn 2 Wochen um sind und dann bis dahin nichts passiert ist, dass man es dann auch nicht mehr kriegt.
Und ist es richtig, dass bei Dengue mit Zweitinfektion, die dann zum Beispiel im folgenden Jahr oder Jahre später stattfindet, deutlich größere Probleme auslösen kann? Es hat schon häufiger Reisende getroffen, die hatten hauptsächlich deswegen Angst vor Dengue, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mal nach Südostasien reisen können.
Ja, sagen wir so, das waren so Empfehlungen, die teilweise wirklich mal ausgesprochen wurden. Das war nie so richtig von den Fachgesellschaften gedeckt. Also da wurde nicht gewahrt, dass man, nachdem man Dengue hatte, nicht nochmal nach Asien reisen durfte. Aber das stimmt schon. Statistisch gesehen ist das Risiko, dass man beim zweiten Mal deutlich schwerer erkrankt und unter Umständen auch lebensbedrohlich erkrankt, Wahrscheinlich so den Faktor 4 bis 10 höher. Eine richtig gute Zahl gibt es dazu nicht. Das ist nämlich ein bisschen schwierig zu erfassen, denn Denguefieber kann auch mal mit sehr milden oder gar keinen Symptomen ablaufen. Und dann weiß man gar nicht so ganz genau, ob man es nicht vielleicht doch schon mal gehabt hat und dass es jetzt vielleicht die zweite Infektion ist. Dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Man kann sehr zuverlässig eine akute Dengue-Infektion feststellen mit Bluttests. Man kann allerdings nicht zuverlässig feststellen, ob man mal Denguefieber gehabt hat. Es ist nicht so wie bei Masern, wo man dann immer Blut abnehmen kann und gucken kann, ja, sind Antikörper vorhanden? Dann ist man entweder geimpft oder hat die Infektion gehabt. Beim Denguefieber klappt das deswegen nicht gut, weil das Dengue-Virus sehr nah verwandt ist mit vielen anderen Viren, unter anderem dem Zika-Virus, auch dem Gelbfieber-Virus, etwas entfernteren mit FSME und auch mit japanischer Enzephalitis. Und gegen einen Teil dieser Infektionen gibt es Impfungen. Und wenn man diese Impfungen dann mal hinter sich gebracht hat, dann kann das sein, dass wenn man Blut untersucht, dass man dann eben auch Antikörper im Blut findet, die aus Dengue-Virus passen. Und dann kann man nicht mehr genau sagen, ob jetzt tatsächlich mal man Kontakt zum Dengue-Virus hatte oder ob das eine Folge dieser Impfungen ist oder vielleicht auch einer anderen durchgemachten Infektion, die verwandt ist. Und deswegen wird auch empfohlen, solche Tests nicht durchzuführen für Denguefieber. Und es ist von daher ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Es gibt ja mittlerweile seit gut 3 Jahren eine Impfung gegen Denguefieber, die nach wie vor empfohlen wird für Menschen, die schon mal ein Denguefieber hatten, damit man eben die zweite Infektion verhindert. Die Impfung hat keinen hundertprozentigen Schutz zur Folge, und die Wirksamkeit der Impfung lässt auch mit den Jahren durchaus nach. Die Impfung ist aber effektiver, wenn man schon mal Dengue gehabt hat. Das heißt, zum Schutz vor einer Zweitinfektion ist die Impfung deutlich wirkungsvoller als zum Schutz vor einer Erstinfektion. Und es wird letztlich immer noch befürchtet, dass vielleicht auch die Impfung denselben Effekt haben könnte wie eine Erstinfektion, sodass, wenn man sich gegen Dengue impfen lässt und danach dann zum ersten Mal gegen Dengue erkrankt, dass eventuell auch dann die Krankheit schwerer verlaufen kann. Es gab früher mal eine Dengue-Impfung, die in Deutschland noch nie auf dem Markt war, die aber tatsächlich nachweislich diesen Effekt hatte. Bei dem Impfstoff, der im Moment zur Verfügung steht, weiß man es noch nicht sicher, aber es gibt bisher keine Hinweise, dass dieser Effekt besteht. Sodass möglicherweise dann auch irgendwann die Empfehlungen gelockert werden und man sagt, auch wenn man mit der Impfung eine Erstinfektion mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 50% verhindern kann, dass man dann eventuell trotzdem die Impfung generell empfehlen sollte, einfach um, so gut es geht, die Infektion zu verhindern.
Okay, das heißt aber eine klare Empfehlung gibt es im Fall noch nicht.
Naja, sagen wir so, die
Für Leute, die es noch nicht nachweislich noch nicht hatten.
die offizielle Empfehlung besagt tatsächlich, dass die Impfung dann angewendet werden sollte, wenn man schon mal Dengue hatte, wenn man es nachweislich schon mal hatte. Und dann gibt es natürlich die Problemfälle, wo man sagt, ja, ich war mal auf der Reise und hatte da auch irgendwie Fieber und Kopfschmerzen und einen Hautausschlag und es ist nie untersucht worden, was es war, ging dann auch nach ein paar Tagen wieder weg. Kann sein, dass es ein Denguefieber war. Und die Empfehlungen besagen, dass man in solchen Fällen dann durchaus auch im Einzelfall diskutieren sollte, ob die Impfung nicht doch sinnvoll sein kann. Offiziell zugelassen ist die Impfung auch für Menschen, die noch keinen Denguefieber hatten. Allerdings die Empfehlungen besagen, dass man es dann nicht generell machen sollte, sondern eine Abwägung, wenn ein besonderes Risiko besteht. Das kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, man wandert jetzt nach Asien aus und hat dann möglicherweise auf lange Sicht auch das Risiko, dass man mehrmals erkranken kann oder man hat Vorerkrankungen, die das Risiko besonders erhöhen, dass man schwer erkranken kann, auch beim ersten Mal, dann darf man die Impfung natürlich auch machen. Aber es wird empfohlen, dass man dann eben wirklich im Einzelfall entscheidet und die individuellen Besonderheiten berücksichtigt.
Bester Schutz ist ja wie immer, nicht gestochen zu werden. Gibt es da von Ihrer Seite Mückenschutzmittel oder Wirkstoffe, die Sie besonders empfehlen?
Ja, also es gibt im Prinzip zwei Sachen, die sich wahrscheinlich relativ wenig tun. Das eine ist DEET und die zweite Substanz ist Icaridin. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Produkten, die das eine oder das andere enthalten. Es gibt sogar Kombinationsprodukte. Und je nachdem, wen man fragt, sagt der eine, man sollte DEET nehmen, der andere sagt, man sollte Icaridin nehmen. Von der Wirksamkeit sind die wahrscheinlich sehr ähnlich. Meines Wissens gibt es keine Studien, wo man wirklich mal direkt verglichen hat, welches jetzt besser Mückenstiche vermeidet. aber wahrscheinlich tun die sich wirklich nicht viel. Das Einzige, wo ich vielleicht noch mal auf einen Wirkstoff dann eher hinweisen würde, wäre bei Menschen mit Hauterkrankungen oder sehr empfindlicher Haut. Das DEET kann nämlich dann gerade bei längerfristiger und häufiger Anwendung dann auch Hautreizungen verursachen. Und das passiert beim Ekaridin eigentlich nicht.
Das andere große Thema sind Durchfallerkrankungen, die dann wahlweise an verunreinigtem, aber viel häufiger einfach an scharfem Essen oder einfach an einem anderen Lebensstil liegen. Gibt es da goldene Regeln, sage ich mal, für die Prävention, um so Durchfallerkrankungen möglichst zu vermeiden?
Ja, also ich sag mal so, das Wirksamste ist zu Hause bleiben und das ist aber natürlich dann in der Regel keine Option. Und im Endeffekt, ja, Durchfallerkrankungen sind das Allerhäufigste, was Leute von Reisen mitbringen und auch bei uns in der Ambulanz, würde ich sagen, macht das 80-90% der mitgebrachten Infektionskrankheiten aus. Das Erfreuliche ist, normalerweise gehen so Durchfallerkrankungen auch unbehandelt nach ein paar Tagen von selber wieder weg. In den seltensten Fällen muss man das wirklich behandeln. Es gibt die goldenen Regeln, auf Englisch cook it, peel it, boil it or forget it. Das heißt also, alles was abgekocht ist, lang genug, was ja, wo man Schale entfernt hat und wichtig ist, dass man dann, wenn man jetzt Obst essen möchte, dass man die Banane zum Beispiel dann auch selber schält und nicht irgendwo die geschälte Banane auf dem Markt kauft. Ansonsten, wenn man halt diese Regel nicht befolgen kann, dann sollte man es einlassen. Das klappt nur sehr bedingt, muss man ganz klar sagen. Denn letztlich, die meisten Leute sind auf gutem Grund nicht bereit, bei 3 Wochen Asienreisen komplett auf Rohkost zu verzichten. Und dann gilt im Endeffekt immer den gesunden Menschenverstand eingeschaltet lassen. Ich bin auch jemand, der auch bei den Garküchen und auf den Marktständen gerne mal isst und trinkt. Es gibt aber auch da dann noch Abwägungen, die man treffen kann. Man kann sich zum Beispiel in der Regel angucken, haben die fließendes Wasser und sind die in der Lage, sich da die Hände zu waschen. Wenn das jetzt irgendwo ein Stand mitten in Bangkok ist, irgendwo an der Straßenecke, da ist mir dann doch ein bisschen mulmig zumute, wenn man sieht, die haben da kein Wasser und können sich nicht die Hände waschen. Und da würde ich dann eher die Finger davon lassen. Aber letztlich muss man sagen, es gibt ganz gute Studien, wo man sich genau angeguckt hat, wer kriegt Durchfallerkrankungen. Und das sind dann auch durchaus die Leute, die im 5-Sterne-Resort essen und trinken und sich alles verkneifen, was außerhalb des Hotels stattfindet. Und die kriegen dann trotzdem teilweise Durchfallerkrankungen. Das Risiko ist dann sicher geringer, aber es ist dann eben noch vorhanden. Und das muss man halt mit einkalkulieren. Mit sowas muss man immer rechnen, auch wenn man vorsichtig ist. Was vielleicht erfreulich ist für den einen oder anderen Reisenden, das Darmmikrobiom, das härtet auch so ein bisschen ab. Und wenn man mal so ein paar Fernreisen hinter sich hatte und anfangs dann doch häufiger mal Durchfallerkrankungen, dann ist es in aller Regel so, dass das dann seltener wird. Also wie gesagt, man kriegt dann einfach seltener Durcheinander, wenn man die alle ein paar Mal durch hatte. Da gibt es dann eine gewisse Immunität, die jetzt nicht nur durchs Immunsystem, sondern letztlich auch durchs Darmmikrobiom bedingt ist.
Wie schaut es mit Eis aus? Also Eiswürfeln und so weiter. Meistens die Neulinge, die dann vielleicht das Eis verzichten. Aber spätestens ab der 3. Reise haben dann alle wieder die Eiswürfel im Glas.
Klar, es ist da Eis und man möchte da keine warmen Getränke zu sich nehmen. Also auch da gilt letztlich, man sollte sich immer anschauen, wo man jetzt gerade die Getränke zu sich nimmt. Und es ist wirklich so, die allermeisten asiatischen Länder haben da wirklich, was Hygiene angeht, große Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahrzehnten. Und sowas kommt tatsächlich seltener vor. Bei den Eiswürfeln sind es dann häufig auch Virusinfektionen, Norovirus etc., die sehr, sehr unangenehm sein können, aber dann eben auch glücklicherweise nach 2-3 Tagen wieder weggehen. Die Eiswürfel sind wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Und letztlich muss man auch sagen, selbst wenn das Essen gut durchgegart ist, das Geschirr und das Besteck, zumindest wenn man jetzt dann mit Messer und Gabel isst, dann muss man sagen, das ist nicht abgekocht und das kann dann eben auch kontaminiert sein, wenn es irgendwo mit Wasser abgespült wird, was verunreinigt wird und dann vielleicht noch nicht ganz getrocknet ist, oder gerade frisch erst getrocknet ist, dann kann es durchaus sein, dass man auch dadurch mal Kontaminationen dann in Nahrungsmitteln hat, die eigentlich hygienisch einwandfrei zubereitet sind.
Wenn man sich jetzt einmal einen Durchfall eingefangen hat und mal einen Tag lang sich nur in der Nähe der Toilette bewegt, das ist ja noch harmlos. Ja. Ab wann ist es denn nicht mehr harmlos?
Also letztlich, Durchfallerkrankungen fangen relativ häufig mit Fieber an. Deswegen ist das halt auch manchmal ein bisschen schwierig, da zu differenzieren, ob es eine Malaria sein könnte oder nicht. Bei der Malaria sagt man dann, dass man durchaus mal 24 Stunden warten darf, bevor man überlegt, ob es eine Malaria sein könnte. Und wenn dann wirklich die massiven Durchfälle kommen, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass es wahrscheinlich keine Malaria ist. Ein Problem ist wirklich, wenn die Durchfälle und wenn eventuell auch noch Erbrechen dazukommt, wenn das so ausgeprägt ist, dass man nicht mehr ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Gerade in warmem Klima kann das sehr schnell sein, dass man auch durch Schwitzen Flüssigkeit verliert. Und wenn man da massiv Flüssigkeit verliert, können die Nieren Schaden nehmen und es kann zu Kreislaufproblemen kommen. Und wenn da irgendwie erste Anzeichen auftreten, dann sollte man auf jeden Fall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ansonsten ist es in der Regel damit getan, dass wenn man trinken kann, dass man ausreichend Flüssigkeit trinkt. Was exzellent ist, sind diese Elektrolytpulver, die man in Wasser auflösen kann, um das eben wieder auszugleichen, was man durch die Durchfälle und eventuell durchs Erbrechen verliert. Und dann darf man ruhig erstmal ein paar Tage warten. Wenn aber, wie gesagt, wenn diese Risikofaktoren dazukommen, wenn das Fieber vielleicht anhält über mehrere Tage, wenn man den Eindruck hat, dass man zu viel Flüssigkeit verliert und die eben nicht mehr ausgleichen kann, dann sollte man vorsichtig werden.
Jetzt haben Sie schon Elektrolytpulver angesprochen. Viele haben ja in ihrer Reiseapotheke auch so Sachen wie Imodium Akut oder so. Sollte man so etwas nehmen oder besser die Finger vom weglassen oder nur, wenn man an dem Tag die Weiterreise
hat? Genau, also das ist so das, was ich auch immer sage. Wenn man jetzt irgendwie eine lange Busreise vor sich hat, dann muss man das natürlich nehmen. Also wenn man keine Toilette zur Verfügung hat, dann ist das völlig in Ordnung, wenn man das mal für einen Tag nimmt. Man sollte es nicht länger als maximal 2 oder 3 Tage nehmen. Das Problem ist, das sind Medikamente, das Imodium ist das eine und da gibt es viele andere, die auch andere Wirkmechanismen haben, aber die letztlich alle denselben Effekt haben. Die arbeiten nicht an der Ursache, sondern die verhindern einfach nur, dass die Flüssigkeit ausgeschieden wird. Die legen den Darm weitestgehend lahm und damit wird eben nicht nur die Flüssigkeit nicht ausgeschieden, sondern eben auch die Erreger, die das Ganze verursacht haben, bleiben dann im Körper drin. Und das kann dann sogar unter Umständen mal die Probleme noch verschärfen. Deswegen sollte man sowas nicht länger als 2, 3 Tage nehmen. Es gibt auch Präparate, die auf Antibiotika-Basis sind. Da gibt es eine Substanz, die vom Körper praktisch nicht aufgenommen wird, die dann wirklich nur im Darm als Antibiotikum wirkt. Das ist eine Option. Empfehlen würde ich es nicht grundsätzlich, dass man das nehmen sollte, denn zum einen muss man sagen, man weiß nicht, ob es ein Virus ist oder ein Bakterium. Auch bei Bakterien wirkt das nicht immer und letztlich ist es so, dass jedes Antibiotikum dann eben auch die Darmflora dann noch weiter durcheinander bringen kann und schädigen kann. Wenn es ohne eine Therapie funktioniert, dann ist am besten einfach wirklich nur Flüssigkeit zu sich zu nehmen und ein paar Tage zu warten.
Gibt es denn sonst irgendwas, was noch in die Reiseapotheke gehört?
Also letztlich, ich bin jemand, der selber immer gerne mit leichtem Gepäck reist und in den meisten Ländern kriegt man die Sachen, die man braucht, dann schon auch vor Ort. Was ich immer einpacken würde, wären tatsächlich die Elektrolytpräparate und ein bisschen Verbandsmaterial würde ich immer mitnehmen, denn gerade kleine Verletzungen können doch häufiger mal auftreten und dann ist es immer einfacher, wenn man das Pflaster und vielleicht auch irgendwie eine Wollwickel dabei hat. Und dafür dann nicht unbedingt direkt in die Apotheke gehen muss. Was ich auch immer dabei habe und auch grundsätzlich empfehlen würde, ist ein Desinfektionsmittel für die Hände, was letztlich auch dann bei der Nahrungsaufnahme die Hygiene verbessern kann. Und auch ein Wunddesinfektionsmittel, das heißt, wenn man eine kleine Verletzung hat, dass man die Wunde desinfizieren kann. Wenn man stark schwitzt und es sehr warm ist, dann haben auch die Hautbakterien leichtere Spiele und können sich dann eben auch in Wunden vermehren und da eindringen und da vermehrt zu Infektionen führen. Auch zum Beispiel, wenn man irgendwie aufgekratzten Mückenstich hat, den sollte man sauber halten und im Zweifelsfall mit einem Wunddesinfektionsmittel da möglichst versuchen zu verhindern, dass eine Infektion auftritt. Ansonsten sollte man natürlich die Sachen dabei haben, die man hier auch ab und zu braucht. Wer irgendwie Vorerkrankungen hat, die vielleicht auch nur gelegentlich mal Medikamenteneinnahme erfordern, sollte die Medikamente möglichst dabei haben. Und ansonsten, ja, kann man in Einzelfällen über mehr nachdenken, aber erforderlich ist es in der Regel nicht.
Vor Ort kann man ja auch viel kaufen, auch viele Sachen, die bei uns mit Rezepten erhältlich sind. Jetzt erinnere ich mich noch aus früheren Zeiten, dass da manchmal gewarnt wurde von der Qualität der Medikamente. Gibt es da etwas, worauf man achten sollte?
Das stimmt schon. Das ist in Asien wahrscheinlich ein geringeres Problem als in Afrika, aber es kommt schon regional vor, dass man eben auch mal gefälschte Medikamente bekommt oder Medikamente, die, ja, sagen wir, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Da werden dann teilweise die Tabletten aufgelöst und verlängert und wieder in Pillen gepresst und dann ist mit halbe Wirkstoff drin und dann gibt es eben auch wirklich Placebos, die als das wahre Medikament verkauft werden. Es gibt so ein paar Dinge, auf die man achten kann. Die bieten einem keine hundertprozentige Sicherheit, aber es ist in der Regel sinnvoll, in einer Apotheke die Sachen einzukaufen. In manchen Ländern kann man auch Medikamente auf dem Markt kaufen. Da sind die dann vielleicht schon ausgepackt und werden dann irgendwie einzeln abgezählt, abgefüllt. Das sind so Sachen, da würde ich Abstand von nehmen, weil man da nie so genau weiß, wo die Tabletten herkommen. Wenn die wirklich in einer offiziellen Verpackung sind und verblistert, also eben in diesen kleinen Plastikhüllen dann eingekapselt sind, dann hat man schon ganz gute Chancen, dass die Medikamente echt sind. Manchmal ist es so, dass man dann auch gefälschte Medikamente daran erkennen kann, dass auf der Packung dann irgendwie Rechtschreibfehler sind. Aber auch da muss man sagen, hat die, letztlich muss man sagen, es ist ein Industriezweig mit den gefälschten Medikamenten, die haben auch dazu gelernt und nachgeschärft. Es wird mittlerweile relativ viel an Maßnahmen ergriffen, eben gefälschte Medikamente ausfindig zu machen und zu verhindern, dass die auf den Markt kommen. Teilweise mit Erfolgen, teilweise auch mit sehr bescheidenen Erfolgen. Das Problem ist, dass gerade Antibiotika und Malaria-Medikamente wohl besonders häufig gefälscht sind. Aber ja, letztlich ein gewisses Risiko besteht. Andererseits muss man sich vor Augen halten, der allergrößte Teil der Medikamente, die wir hier bei uns in den Apotheken zu kaufen kriegen, ist auch in Asien produziert. Das heißt, das kommt sowieso zum großen Teil von da und es ist auch in der Regel, die gängigen Medikamente sind in der Regel so günstig zu fertigen, dass es in der Regel auch ja keine große Gewinnmarge mit sich bringt, wenn man solche Medikamente fälscht. Also da habt ihr doch ganz gute Karten, dass das auch wirklich das ist, was man kauft.
Ja, ist ja auch oft so, dass man dann im Krankenhaus dort, dass die ihre eigenen Apotheken haben, dass man direkt schon alles mitbekommt und gar nicht mehr auf der Straße irgendwo danach suchen muss und dann in einer fremden Sprache
Mal Medikament fragt. Das ist grundsätzlich so, da gibt es auch Veröffentlichungen zu, wo das wirklich mal im Detail untersucht wurde, wo man Medikamente aus unterschiedlichen Quellen gekauft hat und dann analysiert hat, was wirklich drin ist. Und meist ist es so, wenn man aus dem öffentlichen Gesundheitswesen, aus den Krankenhäusern die Medikamente bezieht, dass man da sehr gute Chancen hat, dass auch wirklich das drin ist, was draufsteht.
Kommen wir abschließend noch zu einem anderen Thema. Wir haben auch viele Familien, die bei uns auf der Seite sind. Und die sich informieren und die Reise mit Kind planen. Fangen wir vielleicht mal im frühen Stadium an mit der Schwangerschaft. Da gelten ja auch besondere Regeln.
Genau, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, da muss man sich sehr genau angucken, ob man wirklich als schwangere Frau dann in Länder reisen will, wo zum Beispiel vielleicht Malaria vorkommt. Malaria-Prophylaxe, zumindest das, was in Deutschland zugelassen und auf dem Markt verfügbar ist, ist alles nicht für Schwangerschaft und die Stillzeit zugelassen. Deswegen ist es mit der Malaria-Prophylaxe dann, wenn man sie denn braucht, das ist je nach Reisenziel dann eben sehr unterschiedlich, schon mal ein großes Problem. Dann gibt es aber noch andere Risiken. Zika-Virus, das schon sind wir wieder ein bisschen aus den Köpfen raus. Da gab es in Süd- und Mittelamerika infolge der Fußball-WM 2014 einen sehr großen Ausbruch. Und da haben wir festgestellt, dass dieses Virus, was man ursprünglich als harmlos gehalten hat, macht von der Symptomatik sowas wie einen eher mildes Denguefieber, eben auch mit Fieber ein paar Tage, Kopfschmerzen, Muskelgelenkschmerzen, Hautausschlag, geht dann auch wieder weg. Da haben wir festgestellt, dass dieses Virus in der Lage ist, auch Fehlbildungen beim Kind zu machen, insbesondere wenn die schwangere Frau in der Frühschwangerschaft infiziert wird. Deswegen alle Gegenden, wo diese Erkrankung vorkommt, es ist jetzt wieder deutlich seltener in Süd- und Mittelamerika, war das Virus damals zum ersten Mal aufgetreten. Das heißt, kein Mensch war immun dagegen und dann konnte sich das wirklich wie so ein Flächenbrand da verbreiten. In Asien gibt es das Virus schon sehr lange. Deswegen haben viele Menschen das im Laufe des Lebens durchgemacht und sind dann wahrscheinlich auch lebenslang immun dagegen. Und deswegen kann sich das Virus da auch gar nicht mehr so stark verbreiten. Aber einzelne Fälle sehen wir immer noch mal. Und die offizielle Empfehlung ist, dass man nach Frühschwangerschaft möglichst nicht in Länder reisen sollte, wo das Zika-Virus vorkommt. Und dann gelten natürlich auch andere Aspekte, die man immer berücksichtigen muss. Wenn man jetzt in einem fremden Land eine Komplikation mit der Schwangerschaft hat, selbst wenn die medizinische Versorgung vielleicht gleich gut ist wie hier, dann hat man natürlich sein persönliches Umfeld nicht dabei und die Familie ist nicht in der Nähe, also außer denjenigen natürlich, die mitgereist sind. Aber so oder so fühlt man sich da nicht so gut aufgehoben. Dann kommt die Sprachbarriere in der Regel noch dazu. Man möchte nach Möglichkeit grundsätzlich nicht im Krankenhaus landen, aber gerade in der Schwangerschaft, da kommen dann eben auch sehr emotionale Aspekte dazu. Das Risiko muss man sich auch immer vor Augen halten. Und dann gibt es natürlich auch die Länder, wo die medizinische Versorgung dann nicht so gut ist und wo, wenn Schwangerschaftskomplikationen auftreten, man dann keine adäquaten Versorgungsmöglichkeiten hat. Wenn das Kind jetzt mal irgendwie 2 Monate zu früh kommt plötzlich auf der Reise und dann eben keine Neonatologie vorhanden ist, also gibt keine medizinische Versorgung für ein frühgeborenes Kind, dann hat man natürlich auch, geht man Risiken ein, die man vielleicht vermeiden sollte. Also Schwangerschaft ist ein Thema. Je nach Reiseziel kann man das durchaus machen. Man muss dann wissen, worauf man sich einlässt. Aber die Planung sollte dann schon ein bisschen früher erfolgen. Und gewisse Risiken geht man dann so oder so eben doch ein, die man vielleicht hier nicht hat. Im Einzelfall mag das durchaus mal vertretbar sein. Aber grundsätzlich würde ich tendenziell eher davon abraten, schwanger in tropische Länder zu reisen.
Dann ist das Kind auf die Welt. Wie ändert sich die Lage? Wir haben oft die Frage, irgendwie Reisen mit Baby, Reisen mit Kleinkind, ab welchem Alter? Wie schütze ich das Kind überhaupt vor Mücken? Weil ja diese DEET-Stoffe dann zum Teil erst ab 2 Jahren empfohlen werden.
Richtig, genau. Also da gibt es viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es gibt die meisten Reiseimpfungen sind erst ab 1 Jahr oder teilweise auch deutlich später zugelassen. Denguefieber zum Beispiel erst ab 4 Jahren, Chikungunya erst ab 12 Jahren und auch andere Impfungen liegen dann irgendwo dazwischen. Ein paar Sachen kann man schon sehr früh machen. Tollwutimpfung kann man zum Beispiel ab der Geburt prinzipiell machen. Japanische Enzephalitis kann man ab ein paar Monaten machen. Da geht dann schon was und vor anderen Infektionen, gerade wenn es irgendwie durch Nahrungsmittel ist, kann man sehr kleine Kinder in der Regel auch sehr effektiv davor schützen, da die ja dann eben doch normalerweise nicht an Garküchen essen. Und wenn sie noch nicht mobil sind und noch nicht auf 2 Beinen unterwegs sind, dann hat man doch auch in der Regel relativ gut unter Kontrolle, was die sich in den Mund stecken und was nicht. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt eine ganze Menge Aspekte, die man berücksichtigen muss. Zum einen muss man sagen, viele Menschen, die nach Asien und auch andere Länder reisen, die möchten das dann nutzen, um die Elternzeit irgendwo zu verbringen, wo das Wetter schöner ist. Und da muss man dann schon wirklich vorsichtig sein, ob das wirklich auch für das Kind sinnvoll ist. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann wollen die vielleicht auch ganz anders Urlaub machen als man selber und vielleicht nicht jeden zweiten Tempel besichtigen. Die brauchen dann Bewegungen, die brauchen Spielmöglichkeiten. Und das muss man natürlich auch immer auf Reisen mit berücksichtigen. Also wenn man jetzt ein familiengeeignetes Hotel hat mit Strand, und damit Kindern, die 5 Jahre alt sind, hinreist, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann man sich um alles kümmern, was erforderlich ist. Aber gerade so in den ersten Lebensjahren ist es da schon manchmal ein bisschen schwieriger. Und auch da gilt, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, wenn jetzt Durchfallerkrankungen auftreten, Kinder sind besonders schwer davon betroffen. Wenn die Flüssigkeitsverlust haben, dann ist das häufig mit wesentlich dramatischeren Konsequenzen vergesellschaftet. Die haben Kinder haben grundsätzlich ein höheres Risiko an Durchfallerkrankungen auch zu versterben als Erwachsene. Und das sind so Dinge, die man dann auch berücksichtigen muss. Das heißt also, wenn man mit kleinen Kindern, mit sehr kleinen Kindern reist, dann muss man sich auch mal Gedanken machen, wie ist die medizinische Versorgung vor Ort, wo kann man dann gegebenenfalls hingehen, wenn das Kind krank ist, wo gibt's einen Kinderarzt, der vielleicht auch noch Englisch oder sogar noch Deutsch spricht. Das sind Sachen, die man durchaus auch auf Webseiten nachgucken kann, teilweise bei Botschaften etc. in Erfahrung bringen kann. Aber das erfordert dann in der Regel schon eine deutlich längere Planung.
Okay. Das heißt, Symptome ernst nehmen, das ist ja auch das Problem, dass man ein Kind oft nicht fragen kann.
Klar, natürlich.
Also,
wenn es dann sprechen kann.
Ist der Schmerz und das ist ja, die Angaben sind ja oft sehr unpräzise.
Ja.
Das heißt, im Zweifelsfall lieber einmal früher zum Arzt gehen und einfach besser planen, dass man auch schon weiß, wenn irgendwas passiert, wo ist der nächste Arzt und dann nicht halt dann ganz aufgelöst irgendwo auf dem Handy suchen, wo es was gibt. Genau, aber so grundsätzlich, wenn die Kinder dann was älter werden, sich auch besser kommunizieren können, das ist dann, sag mal, auch nicht anders, als wenn man hier einen Europaurlaub macht, oder ist es doch nochmal eine andere Nummer?
Es ist noch ein kleines bisschen unterschiedlich, weil, wie gesagt, die Krankheiten sind eher was anders, die man da bekommen kann, und letztlich auch die medizinische Versorgung ist natürlich auch, je nachdem, in welchem europäischen Land unterwegs ist, ein bisschen anders. Ich sag mal, die Länder, die schon einen sehr hohen Standard haben, wie Thailand, Singapur, Malaysia, in regional dann eben vielleicht auch Indonesien, da kann man durchaus dann auch mit Kindern ohne ein sehr hohes Risiko hinreisen, gerade auch da, wo man dann vielleicht kein hohes Malaria-Risiko hat. Das Risiko für Denguefieber hat man natürlich dann grundsätzlich immer. Wenn man so will, Vorteil ist natürlich, wenn das Kind zum ersten Mal dann in die Tropen reist, dann kann man sich da zumindest sicher sein, dass es vorher noch kein Denguefieber gehabt hat. Das sind ja schon Aspekte, die man auch berücksichtigen muss. Aber wir haben dann teilweise zum Beispiel auch die Fälle, wo das Kind im ersten Lebensjahr dann das erste Mal Denguefieber hatte und jetzt vielleicht 2 oder 3 Jahre alt ist und noch zu jung ist für die Impfung, weil die noch nicht zugelassen ist. Und da muss man sich dann eben auch Gedanken machen, welche Impfungen dann vielleicht erforderlich sind und wo man eben vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass man gewisse Impfungen nicht durchführen kann, dann doch Abstand von gewissen Reisen nehmen sollte.
Okay, ich denke, jetzt haben wir alles besprochen, was so rund um die Reisevorbereitung, die Reiseplanung und die Situation vor Ort sich dreht. Man kommt von der Reise zurück. Und welche Symptome, die dann vielleicht auftreten könnte, sollte man in jedem Fall ernst nehmen und medizinisch abklären lassen?
Also allen voran, wie gesagt, die schon genannten Virusinfektionen, Dengue, Zika, Chikungunya, die machen dann typischerweise Fieber. Das, wenn die Krankheit ausbricht, dann macht das eigentlich immer Fieber. Das heißt, wenn irgendwie Fieber auftritt, allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf-Gliederschmerzen und dann vielleicht so noch ein Hautausschlag dazukommt, dann sollte man wirklich so schnell wie möglich die Diagnostik durchführen. Später funktioniert sie nicht mehr und dann haben andere eben auch, wie gesagt, dann unter Umständen das Problem, dass man nicht weiß, ob die Impfung dann vor der nächsten Reise erforderlich ist oder nicht. Das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und darüber hinaus, Durchfallerkrankungen, die dann länger als eine Woche anhalten, sollten nach Möglichkeit auch abgeklärt werden. Es gibt in seltenen Fällen eben nicht bakterielle Durchfallerkrankungen, die Amöben oder auch die Lamblien, das sind so Einzeller, die nicht allzu häufig, aber die eben auch gelegentlich mal Durchfallerkrankungen machen können. Die gehen dann häufig auch nicht von selber weg. Die muss man dann behandeln. Das heißt, wenn die Durchfallerkrankung länger als eine Woche anhält, sollte man das einmal abklären. Und dann muss man sagen, gibt es nur noch relativ wenige und eher seltene Sachen, wo man auch gar nicht ganz kategorisch sagen kann, jetzt ist der Punkt gekommen, wo man das abklären muss. Es gibt Krankheiten, die Hautveränderungen machen, unter anderem Pilzinfektionen, die vielleicht dann auch teilweise nicht von selber weggehen. Es gibt auch seltenere fieberhafte Erkrankungen, die unter Umständen ein bisschen später auftreten, die dann abgeklärt gehören. Der Erfahrung nach muss man allen sagen, wenn jetzt eher unspezifische Krankheitserscheinungen auftreten, auch wenn vielleicht mal Fieber auftritt und anderweitige unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen und das nicht mit direktem zeitlichen Zusammenhang besteht mit der Reise. Also wenn es dann erst irgendwie 2, 3 Monate später auftritt, dann finden wir normalerweise auch nichts, was auf die Reise zurückzuführen ist. Es gibt wie gesagt, seltene Krankheiten. Aber das ist schwierig zu sagen, da muss man jetzt besonders drauf achten. Also das Häufigste sind wirklich die Durchfallerkrankungen, gefolgt von dann eben diesen fieberhaften Virusinfektionen. Und die manifestieren sich in der Regel dann innerhalb von aller spätestens 2 Wochen nach der Reise.
Das heißt, wenn man in diesem Zeitraum Symptome hat und zum Arzt geht, wäre es auch ganz angebracht, den Hinweis zu geben, dass man...
Unbedingt, klar. Also
aus einer Mondkeile kommt.
Genau. Die Menschen, die bei uns landen, da wissen wir es natürlich, dass die Fernreisen gemacht haben. Aber das ist eine Sache, wo man die Hausärztin, Hausarzt natürlich aktiv darauf hinweisen muss. Denn normalerweise würde er jetzt erstmal davon ausgehen, wenn man irgendwie Fieber hat, dass es vielleicht eine Grippe ist und dass man das hier erworben hat. Da muss man natürlich schon darauf hinweisen, dass man die Reise angetreten hat. Und auch letztlich, wenn die Reise 2-3 Monate zurückliegt, auch dann sollte man es erwähnen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs nicht mehr hoch ist. Gerade bei einer Malaria kann das zum Beispiel auch mal ein bisschen länger dauern. Und eine Malaria sollte man nach Möglichkeit nicht übersehen. Wenn die über längere Zeiträume nicht adäquat behandelt ist, dann kann die Malaria oft auch gefährlich werden.
Okay, und dann, jetzt haben wir ja schon fast eine Stunde gesprochen und schon sehr viele Tipps mitgenommen für Leute, die nach Südostasien reisen wollen. Gibt es sonst noch abschließend irgendeinen Tipp oder Rat, den Sie jemandem geben würden, der morgen nach Südostasien aufbricht? Achte darauf, dass...
Ja, ich glaube, die wirklich wichtigsten Sachen sind, dass man darauf achtet, was man isst und was man trinkt, dass man so gut es geht Mückenstiche vermeidet. Und das ist dann halt auch wirklich ein Tipp, den man wirklich nur einen Tag vor der Reise geben kann. Und im Zweifelsfall kann man eben auch einen Tag vor der Reise dann zumindest noch die Hepatitis A-Impfung machen. Und eventuell auch ein paar andere Impfungen kann man wirklich kurzfristig noch durchführen. Das heißt, sowas kann man sehr kurzfristig noch machen, aber letztlich ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man Reisenden mitgeben sollte, ist, dass sie die Reise in erster Linie genießen sollten und sich eine schöne Zeit machen und die Risiken nicht unterschätzen, aber vielleicht auch, wenn man zum ersten Mal so eine Reise antritt, man muss da nicht nervös sein. Also gerade in Asien, an den allermeisten Orten ist man sehr sicher aufgehoben und wenn man gesundheitliche Probleme hat, hat man da auch eine gute medizinische Versorgung. Das heißt, man darf sich wirklich dann auch erholen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil wenn man so gebündelt mal gehört hat, was es alles für Möglichkeiten gibt, dann ist man ja doch manchmal besorgt, aber so unterm Strich kommen die meisten ja gesund wieder.
Ja.
Und
die sehen wir dann auch nicht.
Perfekt. Dann danke ich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, das war also der erste Teil unserer kleinen Doppelfolge zum Thema Reisen und Gesundheit. Nächste Woche geht's dann schon weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar sprechen wir da mit Jessica von der Hanse Merkur über Themen wie Reisekrankenversicherung, die medizinische Versorgung unterwegs und vor allem die Frage, was eigentlich passiert, wenn auf Reisen wirklich mal was passiert. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder rein. Bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald.